Wir haben uns daran gewöhnt. Wir nehmen schon lange nicht mehr im Studio auf, sondern immer von daheim auf. Der Herr Kessler friert. Ich glaube, weil die Heizung nicht läuft. Wir müssen aber gleich über Sport reden. Wimbledon abgesagt oder verschoben, so wie es aussieht. Dazu da kann man auch keinen Orientierungslauf mehr schauen, was wir fatal finden. Die Russen nicht mehr Doping kontrollieren und ein Schweizer Sportler hat sich mit Corona angesteckt. Das tönt nach einer vollpackten Sendung. Jetzt dann geht's.
Pro und Contra. Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
Offensiv. Offensiv ist wie machen wie im Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Heute mit Dino Kessler.
Und Emanuel Gysi.
Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen zuerst noch die Scheissponys.
Wimbledon ist abgesagt, eigentlich erstaunlich. Es ist hoffentlich bestanden, dass im Juni, nein, meinst du, mal im Juni findet das Turnier statt?
Ende Juni, ja, Anfang Juni.
Ende Juni, dass bis dann wieder Normalität eingekehrt ist, dass man wenigstens so etwas schauen kann. Ich weiss nicht, ob es Sinn macht ohne Zuschauer. Wahrscheinlich eher nicht. Dann ist doch Sport, der auch von der Zuschauerreaktion erlebt, die Köpfe, die hin und her gehen und so weiter. Wäre schon schön gewesen. Gut, findet jetzt auch nicht statt wahrscheinlich, aber das Lustige ist, die Engländer sind gewappnet, die werden nicht überrascht durch solche Sachen. Sie haben wahrscheinlich noch Wetten abgeschlossen im dreistelligen Millionenbereich, nehme ich an, was alles könnte passieren. Aber das Lustige ist tatsächlich Versicherungen.
Versicherungen sind grossartig, also eben für einen tiefen einstelligen Pfund Millionenbetrag. Kann man lesen bei den Engländern, hat man sich gegen alles Mögliche versichert. Also Terroranschläge, klar, logisch, so Zeug, das gehört wahrscheinlich überall dazu. Die beste Versicherung ist aber die gegen den Tod von der Queen. Also wenn die Queen stirbt, dann ist zuerst mal Trauer angesagt. Also eben verordnete Staatstrauer wird das sein. Ich weiß nicht, kann man das heutzutage noch verordnen? Womöglich schon. Sicher wird dann das öffentliche Leben in irgendeiner Form stillstehen. Und da gehört sogar so eine eigentlich sakrosankte Termin bei Wimbledon dazu, offensichtlich. Und ja, sogar gegen das hat man offenbar eine Versicherung abgeschlossen. Also wenn man nicht spielen kann, weil die Queen sollte sterben, was man selbstverständlich nicht hoffen, dann
selbstverständlich nicht.
Genau, unsere besten Wünsche der Elisabeth an dieser Stelle. Selbst dann haben die Leute in Wimbledon, die für die Organisation von diesem Turnier zuständig sind, der All England Lawn Tennis Club, oder wie heisst er, sind gerüstet. Also muss man eigentlich den Hut ziehen. Sehr, sehr, sehr vorausschauend.
Ja, dass man vorbereitet ist auf diese Gefälle, ist ja klar, wie man auch bei der Hockey-WM gesehen hat, offenbar weiter verbreitet, als man gedacht hat. Jetzt Roland Garros hat man so weit nicht gedacht. Gut, es sind Franzosen, darf man nicht überrascht sein. Die Engländer sichern sich ja gerne gegen alle möglichen Eventualitäten ab und wetten dann auch noch drauf. Ist vielleicht ein bisschen eine andere Kultur, sieht man schon. Aber wie lange dauert denn die Frist? Also man kann ja nicht monatelang abgesichert sein gegen den Tod von der Queen. Wie lange wird die Staatstrauer durchgezogen? Dann wird wahrscheinlich sich um eine Woche handeln.
Kann man das nachschauen? Wie ist das bei der Prinzessin Diana?
Die Damen werden ja recht alte Damen aus dem Haus Windsor, wo man das Haus Mountbatten war, glaube ich. Oder nein, nicht Mountbatten, Sachsen, Coburg, Sachsen-Anhalt, glaube ich eigentlich. Also deutschstämmig. Und natürlich darum auch sehr widerstandsfähig, die Damen.
Ja, es sieht so aus. Ich glaube, es ist ja der Alkohol, den die regelmäßig trinken. Würde auf das, was trinkt Queen Gin wahrscheinlich? Das desinfiziert ja schon massiv. Das ist ja in Corona-Zeiten wahrscheinlich eine gute Idee. Aber es wird
also in der Serie The Crown hat man die immer wieder gesehen, mit so bowligen Gläsern rumlaufen, die mit Eiswürfeln gespickt waren. Es ist immer irgendetwas geknippt worden.
Eben, siehst du. Nein, man muss ja auch schauen, dass die Lippen feucht bleiben, das ist schon vernünftig. Also, es ist so, Fakten jetzt. Was passiert, wenn Queen stirbt? Google sagt erstens, klick weiter zu GMX, wo das zusammengeschrieben hat. Ich muss mal schauen, wo die das abgeschrieben haben. Aber an The Guardian, das ist eine gute Quelle. Also, seit den 60er Jahren ist offensichtlich schon klar, was passiert, wenn Queen stirbt. Zwei bis dreimal im Jahr gibt es Sitzungen von der Armee und der britischen Regierung, wo das noch einmal updated wird, dass man das Protokoll auch wirklich im Griff hat. Jetzt ist es so, 12 Tage Staatstrauer wären angesagt.
12 Tage?
Ja, ich muss jetzt noch einmal schauen, ob das tatsächlich stimmt, aber es sieht so aus. Also es dünkt mich noch lang. Also wenn es dumm läuft und die Queen am ersten Wimbledon-Wochenende stirbt, dann musst du 12 Tage aussetzen.
Ja, tönt so, ja. Aber während dem Turnier und kurz vorher wäre auch blöd. Nachher würde keine Rolle mehr spielen, wäre eigentlich so terminiert.
Ja, nachher ist ja eh Sommerpause, dann kann man eigentlich hervorragend trauern.
Da kann man Staatstrauer machen, solange man will.
Ja, genau. Aber was jetzt, ja genau, 12 Tage Staatstrauer, dann wird sie in Westminster in einem offenen Sarg aufgebahrt. Etwa 500.000 Leute werden dann erwartet. Also wir hoffen, dass es nach der Corona-Krise ist, denn sonst wird es mit Social Distancing dann sehr kompliziert, sich von dieser Queen zu verabschieden. Ja, und dann geht die Sache ihrer Dinge. Oh, der Funkspruch. Mit welchem Funkspruch als der Premierminister darüber informiert wird, dass Queen tot ist? Kennst du den?
Nein,
ich habe es schon mal einmal gelesen. Also, wenn's
nicht im Rang vom Premierminister.
Nein, aber du bist ja ein Mann von Welt und unterhaltest dich mit allerhand Würdenträger.
Nein, Gott, ist das nicht geheim? Hyde Park Corner, ist das der Funkspruch?
Nein, das war vom König George VI. Gewesen.
Ja.
Das ist, der hat mich jetzt geändert, weil sonst könnte ja irgendein findiger Schott oder so, der Monarchiegegner ist, der ganzen Geschichte noch irgendwie aus Jux noch ein bisschen einen zusätzlichen Drive verliehen. London Bridge is down, sie scheint angeblich. Das ist logischerweise nicht gesichert, weil sie eben eigentlich muss geheim sein. Angeblich, London Bridge is down, ist nachher. Der offene Code, wo dann der Premier, also der Herr Johnson, wobei ich glaube, der wäre dann sowieso verwirrt, wenn er tatsächlich den Funkspruch überkommt. Ich weiss nicht, ob man ihm das zutrauen, dass er ihn schaut. Aber vielleicht unterschätzen wir ihn auch massiv. Also, aber ist, ja, also ich wünsche der Königin wirklich alles Gute. Das darf man an dieser Stelle nicht falsch verstehen. Schlimmer.
Ja, der Eindruck kann ein bisschen aufkommen.
Ja.
Aber, von das gibt es ja mich noch. Ich wünsche der Königin wirklich alles Gute. Ich habe auch schön fleissig The Crown verfolgt, die Serie. Obwohl ich nicht so ein Royal-Liebhaber bin, aber tatsächlich sehr gut gemacht, sehr unterhaltsam. Stimmt nicht bis in jedes Detail, also, aber das muss ja auch nicht sein. Ein bisschen Fiktion muss sein. Und Drama, ja. Die Realität birgt nicht immer genug Drama. Also hat man noch ein bisschen dazu gedichtet, was zum Teil auch sehr spannend ist, muss ich sagen. Aber wie alt ist sie jetzt, die Queen? 93. Also, ich glaube, die hebt schon noch bis 100 hebt sie durch.
Ja, wäre gut. Die würde es schon noch im Charles ein bisschen gönnen, dass sie mindestens bis 100 noch macht. Das ist ja schon lustig. Es wäre ja nicht lustig, wenn der plötzlich noch König würde. Das kann ja nicht.
Nein, ich glaube, der würde auch verzichten.
Meinst du? Nein, da müsste dann extra.
Ich glaube, der
würde verzichten.
Ich glaube nicht, dass das Königshaus und der Status von der Monarchie gehalten werden kann in England mit dem Charles. Da müsste schon, ich glaube, der William heisst, das ist ein Spross. Müsste das, glaube ich, übernehmen und ein bisschen auf Vordermann bringen. Der Charles ist ja nicht in dem Sinne ein Visionär,
der
absolut Reformgedanken da steht und das Haus würde öffnen. Ich glaube, das braucht es schon, sonst ist es nicht mehr zu halten. Ich glaube, jetzt auch mit den letzten Aktionen von diesen.
Wie heisst der Mexit.
Mexit.
Der Mexit.
Hochdramatisch.
Ja, also wir.
Die Engländer fragen, braucht es das überhaupt nicht? Ja, man versteht sie irgendwie und gleichzeitig ist es eine Institution, die in Krisenzeiten eben auch immer wieder für Stabilität sorgt, dass sich die Leute dann irgendetwas festheben können, auch wenn es nur ein Konstrukt ist, das eigentlich gar nichts zu bedeuten hat. Aber, ja.
Es ist einfach eine hervorragende Unterhaltung, muss man auch dazu sagen. Also man hat so einen Grundstapel an Promis, wo man darüber berichten kann. Also aus Mediensicht sowieso super. Wir können uns freuen. Wir können jetzt seit Minuten schon über Wimbledon reden und haben noch keinen Satz über Tennis gesagt. Es ist, glaube ich, nicht der Name von einem Tennisspieler gefallen. Dafür die Queen mehrfach vorkommen. Und ihre Erben. Es ist einfach ein bisschen ein teurer Spass. Ich glaube, das muss man sagen. Der britische Steuerzahler. Vielleicht fänden da günstigere Methoden, um sich köstlich unterhalten, die Engländer. Aber das ist eigentlich auch nicht an uns, das zu beurteilen.
Sind ja nicht müssen schlussendlich selber wissen. Vielleicht im Zug vom Brexit und dem Mexit wird da irgendwann einmal eine Kulturrevolution eingeleitet und das Königshaus wird abgeschafft. Wer weiß das schon. Uns in der Schweiz tobt ein anderer Kampf zwischen den Clubs und den Spielern im Eishockey. Man ist sich nicht einig, was Kurzarbeit bedeuten soll und wer auf wie viel verzichten muss. Telefonkonferenz der Clubs am Dienstagmorgen. Mittwochmorgen. Wir nehmen am Mittwochnachmittag auf. Ziemlich grosse Aufregung dort, weil man nicht genau weiss, wer was verschuldet hat.
Mhm. Also die Spieler sind nicht bereit, im Moment auf Geld zu verzichten. Grosso modo, kann man das so zusammenfassen. Obwohl den Clubs massiv Einnahmen wegbrechen, ist ja klar. Also man kann Playoffs nicht spielen, wo noch eine massive, also ja, liegt auf der Hand, grosse Budgetposten sind tatsächlich. Es ist einfach Geld, das jetzt fehlt.
Ja, man muss glaube ich einfach sagen, die ganze Industrie leidet natürlich, wie das überall der Fall ist. Im Sport, es findet nichts statt, es ist ein Haufen abgesagt worden. Es brechen Einnahmen weg. Man weiß nicht, wie es den KMUs weitergehen wird, wo ein Haufen Sponsoren Funktionen übernehmen in diesen Clubs. Insgesamt muss man sich zusammenraufen, glaube ich, und das führt nur über die Solidarität. Und wenn man sich mal nicht einig ist, okay, aber es sollte nicht dazu führen, dass mit so harten Bandagen gekämpft werden muss in dem Geschäft, wo man eben auch gleich sagen muss, Hockey ist ein überschaubares Geschäft, immer noch eine Nische im globalen Sport sowieso, bis in der Schweiz ist die Bedeutung vom Hockey ein bisschen grösser. Zuschaueraufmarsch ist riesig, es ist ein erfolgreiches Produkt, ein attraktives Produkt. Und dass man sich jetzt da eigentlich das selber sabotiert, das verstehe ich nicht ganz. Also die Spieler verdienen ja wirklich gutes Geld bei uns in der Schweiz. Die sind keine Marktlöhne, die verdienen viel mehr, als eigentlich sollte gezahlt werden in dem Land aufgrund von der hockeyrelevanten Einnahmen, wo fast zu 100% für die Spielerlöhne draufgehen. Würde ich eigentlich mehr Solidarität erwarten. Aber scheinbar ist das nicht der Fall. Und immer wenn es um Geld geht, dann zeigt sich im Schweizer Hockey, dass es einen Reibungsverlust gibt. Und das ist auch jetzt so. Also nur schon, dass das der Fall sein muss, dass man mit diesen harten Bandagen kämpft, das wird einen Imageverlust geben. Oder? Also der Konsument fragt sich dann, ja, aber die verdienen ja genug. Jetzt müssen sie halt auch auf etwas verzichten. Ich muss es ja auch.
Das ist definitiv so. Also ein Imageverlust, ich glaube, da kann man nicht wegdiskutieren, logischerweise. Wenn du jetzt gut zahlt bist und nicht kannst sagen, das ist wie ein CEO, der jetzt immer noch hinterher hat, einen Bonus verdient, oder? Obwohl sein Unternehmen nicht unbedingt gut kann laufen, auch wenn er gar nichts dafür kann. Böse Zungen würden sagen, vielleicht kann er auch gar nicht so viel dafür, wenn es gut läuft. Anderes Thema, aber ich bin nicht ganz einverstanden, dass man nicht mit den harten Bandagen kämpfen soll. Ich glaube schon, dass man sich für seine Rechte einsetzen soll, dass man sich auch gut muss zeigen von den Clubs, warum genau so viel. Also ich finde, das muss seriös auf den Tisch, das muss einfach seriös abgeklärt werden, dass man da dann Gefahr läuft, so ein bisschen der Böse zu sein in diesem Spiel, der Schwarze Peter mal zugeschoben über das Code, das Risiko, ja, das besteht. Und das, aber ich glaube, das muss man tatsächlich eingehen als Spieler. Oder, also, es sind ja, glaube ich, auch nicht alle ganz gleich auf Linie. Es ist einfach, es gibt offenbar einfach Leute, die zu Recht natürlich sagen, gut, ich habe damit gerechnet, dass ich so und so viele Monate überkomme. Und ich habe so und so lange Zeit, um so viel Geld zu verdienen. Vielleicht verdiene ich 5-6 Jahre lang richtig top und vorher und nachher nicht unbedingt. Muss mich dann um meine Ausbildung kümmern wieder. Also das sind eigentlich die bekannten Sportlerprobleme, logisch. Oder eine Karriere geht bis irgendwie Mitte 30 im Idealfall und dann ist fertig. Von dem her würde ich jetzt da um Nachsicht mahnen, zumal im Eishockey, im Schweizer Eishockey, gut verdient wird. Auch mehr als vergleichbare Spieler in einer eben schwedischen oder finnischen Liga zum Beispiel, viel mehr. Darum kommen die ja gerne da an, wenn es irgendwie geht. Aber ja, also wir sind nicht im Fußball, oder, wo irgendwie ein Ronaldo auf 10 Millionen verzichtet und nachher immer noch 20 hat im Jahr. Also wo ich dann auch muss sagen, der wird gefeiert dafür. Aber was ist das genau für ein Opfer? Also ja, dann kauft er sich einen dicken Sportwagen weniger irgendwie an, der eine Sonderedition ist. Ich finde so, ja, es ist irgendwo zwischenin. Ich würde mich schon dagegen wehren, die Spieler da so einfach als die Bösen anzustellen.
Ja gut, sie haben bis Ende April haben sie die Löhne garantiert. Das heisst, die Massnahmen greifen dann nachher Mai, Juni, wenn wirklich nichts mehr los ist und die Krise sich für die Clubs noch akzentuiert, wenn die Einnahmen wirklich wegbrechen, dass man da muss am gleichen Strick ziehen. Das tut mir nichts anderes als logisch. Und die Spieler wissen ja das. Im Schweizer Hockey wird man nie, oder nur die wenigsten, sagen, es gibt Ausnahmen. Ganz wenige Ausnahmen von Spielern, die so viel verdienen, dass sie sich nachher können aussuchen, was in der Zukunft machen werden. Alle anderen müssen damit
rechnen. Irgendetwas müssen sie machen.
Irgendetwas müssen machen nachher. Und ich glaube, da muss man vorbereitet drauf sein. Und das gehört ein bisschen dazu. Also, jetzt, ich finde es wahnsinnig kurzsichtig, jetzt so einen Konflikt zu provozieren, weil man ist ja immer auf den Goodwill angewiesen von diesen Clubs. Also die Clubs könnten die Löhne im Prinzip, wenn sie würden wollen, wenn es die Solidarität unter den Clubs selber gibt, könnten sie die Löhne schon lange halbieren und sagen, wir zahlen einfach nicht mehr.
Ja, aber du findest auch sogar immer einen, der ausschert, oder?
Ja, das ist das Problem. Sie jagen sich die Spieler gegenseitig ab, weil es ein Binnenmarkt ist. Die Schweizer wollen ja nicht ins Ausland spielen. Es gibt auch keinen Markt für Schweizer Spieler im Ausland. Außer vielleicht einer sagt, ich würde mal in KHL spielen aus der Schweiz. Aber dann würde für das gleiche Geld, das er in der Schweiz verdienen kann, wesentlich härter arbeiten müssen. Außerdem die Lebensumstände sind natürlich anders. Vielleicht mit Tausenden von Kilometern Reisen für Auswärtsspiel. Nur schon das allein wäre eine massive Einschränkung von der Lebensqualität im Vergleich zu dem, was wir haben. Also der Spieler da geht sehr gut. Natürlich opfern sie auch einen Haufen und sollen anständig dafür gezahlt werden, das ist klar. Aber in dieser Situation, wo man sagen muss, es ist eigentlich niemand die Schuld, außer dem Virus, und das ist für viele Leute einfach auch nicht greifbar. Es gibt zwar Politiker, die sagen, ja, da fliegt ja nichts rum, also ist auch nichts. Ich glaube, das begreift man aber schon, dass es so einfach nicht ist. Und darum, es muss über die Solidarität führen. Natürlich müssen die Fragen geklärt sein, und es darf auch nicht sein, dass die Schwächsten auf alles verzichten. Aber ich möchte daran erinnern, ein Haufen Clubs haben mittlerweile Gastrounternehmen, und die Leute, die dort angestellt sind, die trifft es im Moment wahnsinnig hart. Und die haben wahrscheinlich Minimallöhne, und von dem irgendwie 15-20% muss man schon wegrechnen. Dann sind wir wieder irgendwo anders als bei einem, wo halt mal während 2-3 Monaten nur 12'000 Franken kriegst statt 40 oder 50. Also, ja.
Völlig fairer Punkt, absolut. Also
ich sage einfach, das Verständnis vom Durchschnittsbürger und vom Durchschnittsfan, der ins Stadion geht, wird sich in Grenzen halten.
Ja, da, also logisch. Eben. Also für zweimal warm essen reicht es tatsächlich auch für 12'000 Franken. Zwei Monate an 12'000 Franken zu kassieren. Der Punkt ist aber schon, eben, lass es zeigen, lass es erklären, lass Zusicherungen machen. Und gut, das wegen März, eben, da dürfen sich Clubs tatsächlich nicht beklagen. Das wissen sie auch. Also, wenn man sich gegenseitig überbietet für Durchschnittsspieler, ja, dann ist man halt auch einfach nicht so intelligent. Also, es gibt ja Gegenbeispiele. Wir müssen jetzt das fast nicht aufmachen. Ich glaube, wir müssen nachher zum nächsten Thema gehen. Aber
nein, das ist gut, mach's noch auf.
Mit kleinen Clubs, die klare Budgets haben und wir können die probieren zu halten und vernünftige Rollen spielen, mindestens in unserer Liga, die eigentlich vormachen, wie es ging. Also klar.
Ja, man darf etwas nicht, absolut, hundertprozentig. Ambri, man darf die Clubs auch nennen. Ambri, Rapperswil, hat sich wunderbar erholt. Langnau operiert mit einem tiefen Budget und kommt auch von guter sportlicher Leistung. Etwas darf man nicht vergessen. Wenn die Schweizer Spieler profitieren sehr stark von dem Gentleman's Agreement, dass sich Clubs an etwas halten, was gesetzlich eigentlich nicht durchsetzbar ist. Nämlich eine bestimmte Anzahl von Ausländern einsetzen. Und wenn die Lust haben, dann kippen sie die Regelung und sagen, ja, dann holen wir einfach eine unbeschränkte Anzahl von Ausländern und ihr verliert euren Job.
Hast du das Gefühl, das ist jetzt ein Druckmittel?
Ich glaube nicht nur, dass es ein Druckmittel ist, ich glaube, das wird sich in nächster Zeit akzentuieren, dass das diskutiert und vielleicht sogar eingeführt wird, weil irgendwo müssen die Clubs auch ohne die Krise jetzt mit den Schweizer Spielerlöhnen oben runterkommen. Sonst wird es wahnsinnig schwierig sein, erstens mal für alle Clubs zu überleben, zweitens zum konkurrenzfähig bleiben. Und das muss ja eigentlich das Ziel sein, eine Ausgleichheit, dass es interessant wird. Wir haben seit 1998 nur noch die vier gleichen Mannschaften, die immer Meister werden. Nur schon das ist eigentlich, spricht gegen die Tendenz, dass man mehr Ausgleichheit haben will. Oder? Nur schon das. Also eine Öffnung, auch wenn es, ich weiß nicht, ob es, niemand weiß, ob das langfristig im Schweizer Hockey schaden würde, wenn es mehr Ausländer hätte in der Liga. Ich glaube es nicht. Kurzfristig vielleicht schon. Aber dann setzen sich die besten Schweizer durch, wo dann die Nationalmannschaft wieder in Frage kommt. Aber nur mit einer Totalöffnung würden tatsächlich die Löhne runterkommen.
Ja, wahrscheinlich.
Da bin ich sicher.
Totalöffnung vielleicht, ja, möglicherweise. Wobei eben ein Problem ist, dass die haben, können sich einfach noch mehr gute Ausländer leisten tatsächlich. Also die über das Budget verfügen. Ich weiss jetzt nicht, ob man zum Beispiel in einem Langnau oder in einem Ambri so einen furchtbaren Gefallen tut tatsächlich. Müsste man dann also schon anschauen. Weiss ich nicht, ob dann am Schluss die Schere zwischen den besser situierten Clubs und eben denen, die wirklich jeden Rappen müssen umdrehen müssen, sorgfältig, ob die nicht am Schluss sogar weiter aufgeht. Weil dort
können sie also nicht mithalten. Die Sportchefs von diesen Clubs sagen, für sie wäre es viel einfacher zum Arbeiten, weil die müssen jetzt, die Sportchefs von Ambri und von Langnau zum Beispiel, die müssen jetzt tatsächlich hart arbeiten, um die Trauweien ausgraben, die nämlich für wenig Geld in die Schweiz kommen. Vielleicht könnten die nachher für mehr Geld zu einem anderen Club. Man sieht das bei Ambri, Beispiel Hofer, kommt aus Österreich, verdient fünfstellig, geht zu Biel, verdient sechsstellig nachher. Also, aber die Spieler finden, das muss einer von den Grossclubs, Sportchef, muss es nicht machen, der zahlt einfach mehr Geld.
Ja, dann müsste das eigentlich auch machen.
Dann müsste es machen, aber sie machen es nicht. Oder? Die jagen sich gegenseitig Spieler ab, auch die Ausländer. Also verdienen die nachher mehr Geld. Das ist eigentlich hirnrissig. Und dass das einmal korrigiert wird, das wird unabdingbar sein, wenn es so weitergeht. Und das finde ich so kurzsichtig von den Spielern, dass die Lohnspiralen immer weiter ankurbeln und immer mehr verdienen jetzt. Ja, aber irgendwann wird das ganze Fass geöffnet und dann werden die Löhne massiv zusammenbrechen.
Bin gespannt, wie das weitergeht. Wird sicher in den nächsten Tagen und Wochen noch mehr zu reden geben, das Thema, spätestens wenn es denn eine Einigung gibt. Jetzt eine Schockmeldung als nächstes Thema.
Absolut erschütternd.
Die Weltmeisterschaften der Orientierungsläufer finden nicht statt. Deine erste Reaktion?
Ja, wie du sagst, ich bin schockiert gewesen. Also fast eine Schockstarre gehabt. Nein, das ist vielleicht nicht so richtig zum zynisch sein, aber man
Nein,
fragt sich zum
nicht.
Teil schon. Was ist der Orientierungsläufer ist ja man muss vorsichtig sein.
Ja.
Es gibt Leute, die das sehr gerne schauen. Neue Frage, was man dort sieht. Man sieht Leute im Wald rumspringen, ohne dass man irgendeine Ahnung hat, wo das Ziel ist, wo der Start ist, wo man sich befindet. Und ja, es geht eher um Orientierungslosigkeit als um Orientierung. Mindestens mal für den Zuschauer. Und dass das die WM jetzt abgesagt hat, die hätte man auch durchführen können. Also im Wald holst du wahrscheinlich eher einen Zecken als irgendein Virus.
Ja, du weißt nicht. Also die müssen doch immer auf den roten Knopf hauen, wenn sie einen Posten gemacht haben, oder? Wenn sie wieder so einen Kontrollpunkt erreichen. Dann kannst du dich natürlich dann anstecken, ja. Wenn jetzt dummerweise der Athlet, der vor dir läuft, auf den roten Knopf hält, mit Corona infiziert ist, sich irgendwie noch die Nase putzt hat vorher oder so, kein Tempo dabei hat und dann halt auf den Knopf. Das ist für mich ganz, ganz klar ein Risikofaktor. Also Orientierungslauf, nein, also wahrscheinlich, es kommen ja auch dort Leute zusammen. Es ist wahrscheinlich das falsche Zeichen, tatsächlich so etwas durchzuführen. Völlig klar, wir machen uns da ein bisschen lustig. Aber ich hätte jetzt auch gedacht, das ist so eine der letzten Sportarten, wo man tatsächlich im Prinzip in irgendeiner Form noch könnte durchführen. Weil, also was man uns jetzt ja sagt in der Schweiz ist, man kann nicht mehr zusammen rumhocken und grillieren, aber spazieren zum Beispiel in kleinen Gruppen ist noch möglich, oder? Also vielleicht müsste man dann, ja, ich weiss nicht, also das tönt für mich extrem nach Orientierungslauf. Sonst, also wenn man das nicht mehr kann, also offensichtlich sind wir schon so weit, dann ist wirklich Kopf und Maus verloren. Es ist übrigens nicht nur die WM gestrichen, die Sprint-WM in Dänemark, sondern auch noch die Wald-WM. Nein, warte, das stimmt nicht. Die Wald-WM gibt es eben gar nicht dieses Jahr. Irgendwie so Sprint-WM
gestrichen. Informationsbedürfnis. Ich glaube, das will auch niemand wissen.
Ich glaube schon. Und ich kann dir auch noch sagen,
dass Sprint-WM im Orientierungslauf, was soll denn das sein? Also ein Sprint-WM, ein Sprint, ein 100-Meter-Sprint, oder wie willst du denn da orientieren? Also das geht ja geradeaus. Und
hat, ja, das ist wahrscheinlich nicht eine 100-Meter-Orientierung, sondern eher so, sind ein paar Kilometer dann halt. Also du, das ist eine Blasphemie, wir sind ja eine Orientierungslaufnation in der Schweiz. Da wird jetzt das Gefühl von diesen Orientierungsläufern mit Füßen treten, meiner Meinung nach. Was ich noch sagen kann, die Europameisterschaft ist auch verschoben in Estland. Die wäre im August gewesen. Also selbst die kann nicht stattfinden.
Also Tests sind mir immer noch ein sehr vernünftiges Volk in Erinnerung gewesen. Sympathisch, dass die sich auch mit Orientierungslauf beschäftigen. Das stimmt mich jetzt ein bisschen. Das war immer nur eigentlich eine Schweizer Domäne, oder? Wo man dann auch serienweise Weltmeister geworden ist.
Simon Luder, unvergessen.
Die Konkurrenz wahrscheinlich nicht sehr gross war. Wer ist noch?
Skandinavier sind gut, oder? Die haben viel Wald. So.
Ja.
Und scheinen sich zurecht.
Aber denen hat es im Wald Bären. Also die werden sich davor hüten, irgendwo orientierungslos im Wald rumzuzirren.
Ja, also von dem her ein weiteres Argument, um den Bären ansiedeln bei uns. Endgültig.
Ja, das, jetzt wird es makaber.
Okay. Nein, das ist einfach. Der Bär macht ja eigentlich nichts. Also, wer schon mal in einer Bärenregion unterwegs war, weiss ja eigentlich, weicht der Bär aus, wenn er irgendwie kann. Nur in Ausnahmefällen ist der Bär verrückt und will dann etwas von ihm, wenn er Hunger hat oder Junge. Und dann muss man ja laut reden und
das passiert in der Natur kommt das meistens vor, ja.
Was?
Dass der Bär Hunger hat oder Junge.
Ja,
er muss auch. Es ist schwierig, das zu vermeiden. Ich muss jetzt etwas sagen, also Orientierungslauf haben wir ja in der Schule. auch gemacht. Cool, im Fürstenwald sind wir umeinander geirrt. Okay. Ich muss sagen, als Schüler finde ich das noch eigentlich geschickt, weil man lernt Karten lesen, so ein Spieler ist. Gar nicht so übel, wenn man es selber macht, nur telegen ist es nicht, das muss man schon festhalten. Also zuschauen beim Orientierungslauf ist noch viel schlimmer als beim Langlauf zuschauen. Das einfach irgendwo hinlaufen.
Ja, wobei, beim Orientierungslauf muss man sagen, in den Fernsehübertragungen gibt es ja mittlerweile die Kärtchen, die man sieht. Das sind wie so Wanderkarten, wo man darauf sieht, wie die Leute sich richtig oder falsch orientieren. Das ist, finde ich, so für ein paar Minuten durchaus faszinierend. Das verliert aus meiner Perspektive dann relativ schnell seinen Reiz. Aber ich finde, man muss respektieren, dass man sich da wirklich richtig, richtig Mühe gegeben hat. Gut, das ganze selbst, Telegen.
Ja, alles gut. Also ich finde, es ist immer noch nicht Telegen. Und man muss sagen, die ganz grossen Sportnationen halten sich aus Vernunftsgründen vom Orientierungslauf fern. Weil sie das einfach nicht machen wollen.
Gut, ich weiss nicht was. Also ja, der Sowjet meinst du zum Beispiel, ein russischer Orientierungslauf. Gut, ich weiss es ehrlich gesagt nicht, vielleicht gibt es ja jemanden und wir übersenden. Aber wenn wir über das nächste Thema reden, ich glaube, wir müssen vorwärts machen.
Gut, ja.
Der weißrussische Präsident ist im Prinzip eigenhändig im Alleingang der Retter vom kompletten Wettbetrieb. Alle Wettbüros auf der Welt bieten jetzt Wetten an auf weißrussische Fußballmatch, weil der Herr Lukaschenko der Meinung ist, der Umgang mit Corona sei eine Psychose, eine globale.
Absolut.
Ist er das, was er verstanden hat? Und alle anderen liegen falsch.
Das wird sich erst noch zeigen, glaube
ich. Ich glaube, das
hätte sich schon Russland sollte verschont bleiben von dem Coronavirus, dann muss man sagen, dann ist irgendetwas in der Luft. Oder er hat tatsächlich recht. Er empfiehlt seinen Untertanen ja auch Wodka-Konsum, Saunabsuche und Traktorfahren.
Traktorfahren, genau, auf dem Land passiert eh nichts.
Prävention von dieser Seuche. Ja, gut, er war immer schon ein Eigensinniger gewesen, wenn man das vielleicht mit vorsichtigen Worten umfassen.
Du tust es sehr positiv formulieren, würde ich sagen.
Ja, ich war auch schon Gast in Weißrussland anlässlich der WM 2014, was mir sehr gut gefallen hat. Eben, es war ein bisschen seltsam gewesen, also, wenn man dort über die Straße läuft, aber nicht auf einem Fußgängerstreifen, droht einem tatsächlich Gefängnis. Also, das ist
stimmt das wirklich?
Ein Büssel, das stimmt, ja, hat mir meine Fremdenführerin gesagt dort. Das soll man nicht machen, das ist nicht lustig. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das kommt ja nicht, das ist verboten, man darf es nicht machen. Gut, okay. Ob denn das so
dann hast du dich getraut, dass sie überprüfen, oder ist es lassen?
Nein, haben wir dann natürlich selbstverständlich ans Gesetz gehalten. Ich will ja nicht die Leute in Versuch bringen, einen Schweizer Staatsbürger während der Hockey-WM ins Gefängnis zu stecken. Das hätte wahrscheinlich eine internationale diplomatische Krise.
Diplomatische Verwirrung, Verstimmung. Nein, das wäre eine schöne Geschichte.
Nein, der Mai schon. Ich meine, es wird auch noch Hockey gespielt dort, die weißrussische Liga spielt, während Minsk, wo ja an der KL ist, hat man sie stilllegen. Also, ich glaube, er übertreibt es schon selber, hat er auch noch Hockey gespielt. Sein alljährlicher Match, wo er natürlich auch immer gewinnt, weil alle Angst haben, wenn es dem
einen
reinhauen und dann wandern sie in den Osten. Aber ja, fragwürdig bis sehr schlimm eigentlich. Also, dass die Leute dort sich nicht wehren, ist klar, das können sie nicht, das wird sowieso eingelacht, aber dass der Gesundheit von seinen Bürgern so aufs Spiel setzt. Also, man kann sich auch nicht vorstellen, dass Gesundheitsversorgung dort tatsächlich etwas taugt. Also, wenn das Gesundheitssystem auch wirklich geprüft wird, dann bricht es wahrscheinlich vollkommen zusammen, zwei Blitzartig.
Ja, es schwant ein Böses. Deine Fußgängergeschichte erinnert mich an die Meldung, die jetzt in den letzten Tagen, glaube ich, reinkommen ist. In Turkmenistan ist es verboten, das Coronavirus zu erwähnen. Es droht auch Gefängnis, offenbar. Also darüber reden. Ich weiss nicht, ob das wirklich zur Heilung oder zum Besiegen beiträgt von dem Virus, wenn man es einfach nicht erwähnt. Don't mention the Coronavirus. Könnte möglicherweise eine Strategie sein. Ich bin nicht sicher. Hat verhängt der Staatspräsident mit dem klingenden Namen Gurbanguly, das ist der Vorname Gurbanguly, Berdimuhamedov. Ein Name, wo man bestimmt noch viel wird davon hören, aber wahrscheinlich muss er sich eine Abkürzung zulegen, dass man wirklich
wenn er wirklich populär wird.
Irgendetwas, was catchier ist. Schwierig.
Muss er sich etwas einfallen lassen. Reflex aus alten Sowjetzeiten.
Nicht darüber reden.
Problem einfach mit Propagandamitteln gelöst hat.
Nein, aber wenn wir noch kurz über das Wetten reden, das ist natürlich schon, also die Wettbüros, ja, für mich so ein bisschen an der Grenze zum Zynismus, was jetzt angeboten wird. Also eben irgendwie Ping-Pong aus der Ukraine und Fußball aus Weißrussland und Kegeln, weiss auch nicht, aus wahrscheinlich eben Turkmenistan oder Kirgisien oder wo auch immer, wo man das Gefühl hat, man könnte noch irgendwie sportlich etwas machen. Also logisch, die werden wahrscheinlich auch finanzielle Probleme haben, aber das, die Wettanbieter, aber wie man jetzt versucht, den Leuten das Geld wirklich mit dem letzten Blödsinn aus dem Sack zu ziehen. Und Wetten ist grundsätzlich auf Sport schon nur eine gute Idee, wenn man das Gefühl hat, man hat halbwegs eine Ahnung, um was es geht. Ich weiss jetzt nicht, wie viele Experten für weißrussischen Fußball das wirklich existieren. Ja, es entlarvt so ein bisschen die Wettanbieter.
Gut, das ist aber eine Frage von der Kultur. Also in Asien ist Wetten viel mehr verbreitet als bei uns und flächendeckend.
In Großbritannien auch, ja.
Großbritannien, ja. Also dort wird einfach grundsätzlich mal gewettet, aber wenn man keine Ahnung hätte, ich glaube, die Industrie muss natürlich auch irgendwie überleben und dann sucht man sich da die Nische. Zu Recht sagst du, zynisch, ja, irgendwie aber auch verständlich. Also das, was angeboten wird, ich finde es viel schlimmer, dass überhaupt Sport getrieben wird, wie zum Beispiel in Weißrussland. Alles, was sicher ist, ich weiß nicht, gibt es überhaupt eine sichere Sportart? Eigentlich hat Sport eine Vorbildfunktion. Und selbst wenn es sicher wäre, sollte man einfach sagen, machen es nicht. Mhm. Weil ja grundsätzlich alles nachgemacht wird, was man irgendwo kann anschauen kann.
Da und du bist
immer, muss immer davon ausgehen, dass 50% der Leute dümmer sind als der Durchschnittstrottel. Weil, ja, und dann ist man eigentlich schnell mal bei den Massnahmen, die da zum Teil getroffen werden. Eben weiterspielen, Virus nicht erwähnen, Hilfe, Traktor fahren. Und, ja.
Und das mit dem Traktor fahren, wird mein 14-jähriger Ich dann vielleicht schon noch ausprobieren, ob das wirklich hilft. Das wäre grossartig. Würde ich prüfenswert kommen vom Land. Apropos ältere Herren, die sympathisch überkommen in den Medien. Der Herr Watzke, Dortmund Geschäftsführer, Boss, hat sich für seinen Auftritt in der Sportschau entschuldigt. Da haben wir thematisiert vor, was ist es, 2 oder 3 Wochen her, ich weiß es gar nicht genau, wo er erklärt hat, können wir es jetzt dann schon mal können weitermachen, beziehungsweise die Absage von diesen Geisterspielen, das sei überhaupt nicht nötig in der Bundesliga. Er hat jetzt das Gefühl, es sei alles korrekt gewesen, er hat es einfach nicht empathisch genug formuliert. hat er dich da damit umgestimmt?
Nein, er hat eigentlich die Krise noch verschärft. Sein Ansehen noch weiter verringert. Über die fragt man sich, diese Leute haben die keine Berater, die einfach sagen, bist doch jetzt einfach mal ruhig. Du machst es nur noch schlimmer, also von einem fetten Apf in den nächsten. Das mit diesen Worten will er entschuldigen, dass alles korrekt war. Nein, es war nicht alles korrekt gewesen. Dort hat er sich, wenn schon, entschuldigt und sagen, nein, ich habe mich geirrt, ich bin dort im Moment drin gewesen, hat er noch gesagt, er sei halt impulsiv, oder? Also, gut, da muss man sich die Frage stellen, hat man den richtigen Geschäftsführer, wenn der erstens mal deren Sachen rauslässt und dann das auch noch mit seiner Impulsivität entschuldigt? Glaube ich nicht. Also, wenn du verantwortlich bist für so einen Betrieb, in so einem emotionalen Umfeld, dann müsste man mal ein bisschen die Impulskontrollen überprüfen. Und irgendjemand müsste dem Herrn mal sagen, bist doch einfach mal ruhig, sag jetzt nichts mehr. Und das kommt besser raus, weil selbst Entschuldigen funktioniert
bei dir. Nein, das ist schon eine Ausrede. Also die Impulskontrolle, also der Mann ist seit über einem Jahrzehnt, deutlich länger sogar schon, in diesem Club tätig. Also der hat eigentlich bewiesen, dass er in der Lage ist, du sagst es, ein Fußballclub in einem extrem emotionalen Umfeld erfolgreich zu führen und eigentlich einigermaßen ruhig zu führen. Also es sind ja sehr bewusste, so Nadelstich, würde man sagen, im Sportjargon, wo er den Namen setzt, oder? Wenn er das Gefühl hat, er will jetzt ein Zeichen setzen. Das ist so ein bisschen Schwachstromversion von Uli Hoeneß zu seinen besten Tagen.
Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, dem fehlt irgendwie wirklich die Impulskontrolle. Er hat wahrscheinlich den Ehrgeiz, in die Rollen hineinzuschlüpfen und das Vakuum zu besetzen, wo der Uli Hoeneß hinterlassen hat. Und das gelingt ihm einfach nicht. Der Uli Hoeneß hat irgendwie nicht vorgegeben, dass er viel überlegt. Oder bei Watzke hast du das Gefühl, er überlegt noch etwas dabei. Der Uli Hoeneß hat einfach aus der Hüfte geballert. Und dann war der Schaden angerichtet. Und,
aber dem Experten hat man es auch nicht
von der Bild-Zeitung, also die Experten für Zuspitzung und Übertreibung, haben dann die Ausbrüche genau vermessen. Haben dann auch noch gesagt, während 2 Minuten, weiss ich was, 12 Sekunden, hat die Abteilung Attacke zugeschlagen jetzt, und dann war der Schaden angerichtet gewesen. Aber der Watzke, der, ich weiß nicht, er empfacht nicht die gleiche Wirkung. Ja. Er hat eigentlich immer die Gegenseite eingenommen. Wenn das Duell Bayern-Dortmund einmal eskaliert ist, dann war er eigentlich der, der noch nicht aus dem Schmalwinkel geschossen hat, sondern eher aus der Überlegenheit heraus argumentiert hat. Aha. Und mit dem Rollenwechsel jetzt tut er sich einfach keinen Gefallen, glaube ich.
Es wirkt so. Also es, ist halt, es kommt auch da, es ist schon wieder das Wort zynisches Mauen eben. Also man hat dann irgendwie Prioritäten, ja, wo man lässt durchblicken. Also klar, da ist börsenkotiert im Gegensatz zum Rest der Bundesliga. Vielleicht hat das Gefühl, hat eine Verantwortung gegenüber den Aktionären, dass so schnell wie möglich wieder gespielt wird, irgendwie so, dass man da muss Signale aussenden und das Gefühl ist in dieser Rolle halt, ich weiss auch nicht, zwingend darauf festgenagelt, sich so zu verhalten, aber naja, also tut ein bisschen weh, wenn man es hört, sagen wir es so.
Tut ein bisschen weh. Was nicht weh tut, ist, wenn man hört, dass Russland Dopingkontrollen ausgesetzt hat, und das ist nicht heute, am 1. April bekannt worden, sondern am 31. März, also kann man April-Scherz ausschliessen. Ja, wieso muss man die Information rausgeben? Also, man hat ja gar nicht angenommen, dass der Dopingkontrolle stattfindet. Was setzen sie denn aus vor allem?
Wahrscheinlich werden jetzt auch keine Löcher mehr in Wände geschnitten, zum Beispiel, um Dopingkontrolle manipulieren. Möglicherweise hat man das einfach nicht ganz sauber kommuniziert. Man hat einfach sämtliche Doping-verwandte Aufgaben auf Eis gelegt. Nein, keine Ahnung. Aber es ist natürlich ein Schmuck. Die Sportnation mit dem Staatsdoping. Ja, also ich glaube, bei niemandem ist es so minutiös beleidigt mittlerweile. Im Moment ist im US-Rechtsgebungsprozess, ist man glaube ich gerade dran, jetzt in Senat und Kongress ein Gesetz zu entwickeln, wo Dopen noch stärker soll unter Strafe stellen, tatsächlich strafrechtlich verfolgbar, wegen Herrn Rodchenkov, der damals aus Russland geflüchtet ist und das ganze Ding hat auffliegen. Ja, ist lustig. Wirklich, ich amüsiere mich hervorragend, auch am 1. und am 2. April, damit wir draussen finden. Ausnahmsweise tun wir jetzt nicht auf Doping testen.
Und vielleicht haben sie gesagt, jetzt nutzen wir die Krisen und schaffen das Doping-System einfach ganz ab. Das ist das Einfachste, da können wir auch nichts mehr falsch machen. Wir lassen sie einfach dopen. Oder vielleicht sagen sie den Leuten, also wird nicht mehr dopen, das wäre auch möglich in Russland.
Aha,
das glaube ich eher weniger.
Dass sie dann folgen.
Wir sagen, jetzt sind wir sind jetzt die sauber sind. Nein, ich glaube, das können wir ausschliessen.
Also. Machen wir einen Endspurt?
Machen wir den Endspurt.
Endspurt.
Ein Schweizer Boxer holt sich Corona beim Quali-Turnier in London. Wir haben über das Turnier diskutiert und haben uns gefragt, wie blöd sind die? Und jetzt müssen wir die Frage stellen, wer ist die Schuld?
Auch ein bisschen. Also zuerst natürlich das Virus. Der Angel Rocke ist der Mann, von dem wir reden, 24-jähriger Amateurboxer aus Zürich-Altstetten, hat sich offenbar angesteckt. Und ja, also sind auch jetzt schon, das IOC hat das gar nicht dürfen lassen, hat das Turnier gar nicht dürfen lassen stattfinden. Ich finde, der Schweizer Boxverband macht sich das einfach, wenn er sagt, ja, wenn das IOC das durchwinkt, dann muss es okay sein, denn wem kann man sonst noch vertrauen, hat mir der Präsident vom Verband gestern gesagt, das finde ich auch zu einfach, zumal man die Boxer nachher bei ihrer Rückkehr in die Schweiz nicht noch irgendwie gecheckt hat oder betreut. Das ist alles denen ihre Eigenverantwortung überlassen gewesen. Ich finde, da hat man sie schon auch allein gelassen. Also ich würde sagen, die zwei Verbände sind da mitverantwortlich. Finde ich schon problematisch. Dann, Stichwort Corona. Der Schalke-Spieler Harit ist in einer Shisha-Bar aufgetaucht. Vor, ich glaube, ein, zwei Wochen ist es gewesen. Corona-Ausgehverbot vom Club ignoriert, jetzt hat er Busse bekommen, richtig so?
Absolut richtig so. Die Spieler, die Profis müssen eine Vorbildfunktion einnehmen. Also jetzt, du schüttelst schon jeder Kopf, wenn du so etwas hörst. Corona-Party in einer Shisha-Bar. Um die Zeit, also da kann die Busse gar nicht hoch genug sein. Da fragt man sich wirklich, was die Leute sich überlegen in diesen Fällen. Und ich meine, wenn schon, dann gilt Landi nicht verwünschen, aber offensichtlich ist dann der Selbstdarstellungstrieb immer noch gross genug, dass das auch noch alle mitkriegen müssen. Also man hat es wahrscheinlich auch noch gepostet überall. Oh, verboten, lustig mache ich trotzdem, weil ich bin ja Bundesliga-Profi und kann machen, was ich will. Also dämlicher geht es nicht mehr. Bei Bayern München soll der Manuel Neuer verlängern, und zwar bis 2025. Dabei hat man von Schalke den Herrn Nübel geholt. Und dann heisst es?
Übel für Nübel müsste das heissen, wahrscheinlich. Wenn es wirklich so kommt. Weil am Neuer wird er kaum vorbeikommen, kann ich mir nicht vorstellen. Also im Moment ist er nicht besser. Und Goline, das weiss man, können bis ins höhere Alter gut spielen. Logischerweise muss man gesund bleiben, aber dann hat sich da einer gröber verpokert. GC, wo die Rechnungen der Fans zahlen, wird jetzt plötzlich das letzte Grund voll, irgendwann, wenn wieder geshootet wird, dann weg.
Gute Idee, wenn sich GC das leisten kann und als PR-Aktion, wunderbar. Betrifft allerdings noch Mitglieder, ich weiß nicht, ob es noch Mitglieder, auch neue Mitglieder betrifft, dann gäbe es wahrscheinlich eine Riesenwelle von Leuten, die sich würden anmelden, wenn GC dann ihre Rechnungen zahlt. Aber eigentlich alles, was so gemacht wird jetzt, kann nur gut sein, kann nur das Image verbessern. Würde ich sagen, wohl, machen wir. Vielleicht gibt es wirklich mehr Leute, das ist der letzte Runde mal voll, solange die dort noch spielen. Eishockey nochmal zum Abschluss. Stanley Cup soll bis im August gespielt werden. Der NHL geht nicht auf und versucht, die Saison auszuwalzen, bis zum geht nicht mehr im August noch Hockey spielen. Weiß nicht.
Keine Ahnung. Ich finde Hockey grundsätzlich immer gut. Vor allem, wenn man dann wieder spielt, sind alle heiß drauf. Wahrscheinlich egal, was läuft. Da würde ich sogar Poolbillard schauen oder fechten oder irgendwie so etwas, keine Ahnung. Ich bin einfach froh, dass am 1. Juli wahrscheinlich Free Agency Period noch nicht läuft. Ist wahrscheinlich nicht möglich, wenn die Saison dann noch nicht abgeschlossen ist. Das wird im Jim Benning, wo meine Vancouver Canucks normalerweise auch Jahr irgendeinen Altstar eingebrockt hat, der dann in der vierten Linie für Millionen versauert. Und der Salary Cap, genau. Da könnte man jetzt, vielleicht gibt es jetzt eine Chance auf ein Buyout im Sommer mit Corona-Redimensionierung von der Gehaltsstruktur. Egal, viel zu kompliziert für den Endspurt. Auf einfach kann der Herr Benning wahrscheinlich am 1. Juli nicht telefonieren mit Agenten. Das fände ich fantastisch. Das würde mich beruhigen. Vielleicht ist er am 2. Juli schon besser in Form. Verhandlungstechnisch.
Hoffen wir mal drauf. Ja. Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Unbedingt.
Tut uns abonnieren bei Spotify, Amazon Plus, Globus,
Jelmoli, Minibus. Sind jetzt schon selber aufgesprungen, ja.
Ja. Alles gut.
Das wird toll, Herr Kessler. Ich bedanke mich wortreich, dass du diese Woche wieder mitgemacht hast. Bis dann, adieu.
Bleiben Sie gesund.
Ja, machen das.